Ja, schön wieder mal bei euch zu sein, euch so von oben herab was erzählen zu können. Ich muss schnell noch meine Blätter sortieren. Mein Drucker hat nämlich zu Hause gestreikt und ich bin der Jenny dankbar, dass hier im Haus ein Drucker zu finden war, der mir meine Predigt noch ausgedruckt hat. Ich fange gleich mit dem Text an. Der Bibeltext, der dieser Predigt zugrunde liegt, der steht in der Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde an, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und durch die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich vor ihnen von selbst auf und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter und alsbald verließ der Engel den Petrus. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Schon seit Februar steht der Termin fest, dass ich hier heute die Predigt halten sollte. Und auch der Text war mir vorgegeben. Und wenn mir ein Text vorgegeben wurde oder vorgegeben wird, dann schaue ich immer gleich schon mal rein, worum geht's denn da? Und dadurch hatte ich sehr viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Wenn ich 1-2 Tage vor der Predigt mich hinsetze, dann schreibe ich eigentlich immer nur noch das auf, was ich an Gedanken in der Zeit davor schon hatte. Und ich muss euch sagen, mich hat dieser Text unglaublich bewegt. Ich erlebe die Zeiten vor meinen Predigtvorbereitungen immer als persönlich sehr segensreich, weil sie mich dazu zwingen, mich mit Texten stärker auseinanderzusetzen, als es sonst oft passiert. Aber so wie dieser Text mich bewegt hat, in diesen vergangenen Monaten habe ich es selten erlebt. Ich habe vermutlich 3, 4 oder gar 5 verschiedene Fassungen dieser Predigt in meinem Kopf gehabt. Und immer wieder sorgten aktuelle Situationen, Umstände oder Dinge in meinem Leben oder in dem Leben um mich herum dafür, dass ich jedes Mal anfing, völlig neu über diesen Text nachzudenken. Und nun bin ich jetzt nach diesen vielen Fassungen auf 3 Dinge gekommen und ich hoffe, ihr versteht die und könnt die Dinge auch miteinander in Zusammenhang bringen. Ich will mir die größte Mühe geben, dass uns das gemeinsam gelingt, damit jeder auch ganz persönlich für sich aus den Dingen etwas herausfiltern kann, um es in seinem Leben anzuwenden. drei Dinge, die mich in diesem Text zurzeit am meisten faszinieren, erstaunen, verwundern, aber auch bestürzen und mir nicht zuletzt wieder die Realität aus Jesaja 55 vor Augen halten, wo steht, dass Gott sagt, so viel höher wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind auch meine Gedanken als eure. Und deshalb lautet der erste Punkt in meiner Predigt oder die erste Frage, wie beurteilt Gott unsere oder meine Lebenswirklichkeit? Das geht gleich los mit den beiden Geschichten in diesem Text. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das sind zwei Geschichten in diesem Text. Es ist nicht nur die, wo Petrus aus dem Gefängnis geführt wird, sondern davor ist uns ganz kurz in zwei, drei Versen geschildert, dass der Jakobus hingerichtet wurde. Steht in den ersten Versen, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Ihr Lieben, wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Und nach menschlichem Ermessen neigt man dazu zu sagen, der Schreiber der Apostelgeschichte, war das ein Zyniker? Was passiert hier in diesem Text? Da wird einer hingerichtet um Jesu Willen und die Bibel verliert darüber ganz lapidar ein, zwei Sätze. Petrus dagegen, der nur im Gefängnis saß, bekommt den kompletten Rest des Abschnitts, fast 10 Verse gewidmet. Bei Jakobus geschieht kein Wunder, obwohl es doch viel nötiger gewesen wäre. Und bei Petrus, der nur im Knast war, setzt Gott scheinbar Himmel und Hölle in Bewegung, um ihn da rauszuholen. Ich möchte es fast so sagen, wie es Markus uns in dem Zeugnis sagte. Gott, geht's noch? Gott, hast du das verpasst? Ist das alles, was du zu Jakobus zu sagen hast, so rückblickend zu sagen, okay, da wurde hingerichtet? Ist dir was durch die Lappen gegangen? Warst du gerade anderweitig beschäftigt? Ich habe unendlich lange darüber, über diese Spannung zwischen diesen zwei Geschichten nachgedacht. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Hinzu kam das, was wir in den letzten Wochen, wer ihn kannte, mit Bernd Unger erlebten. Das kam mir vor wie die Geschichte von Jakobus. Wir haben gebetet, wir haben gehofft, wir haben alle darauf gewartet, dass er gesund wird, dass er uns lange erhalten bleibt. Und Gott, wer lässt es zu, dass Jakobus hingerichtet wird? Dass Bernd sang- und klanglos an seiner Krankheit zugrunde geht. Und es hat den Anschein, als würde Gott nicht einmal mit der Wimper zucken. Ich war entsetzt, das muss ich euch ganz ehrlich bekennen. Und auch ein bisschen wütend über diese Kaltschnäuzigkeit Gottes. Inzwischen habe ich versucht, Abstand zu bekommen. Auch aufgrund dieser Geschichte. Abstand zu dem, was ich erlebte, Abstand zu meinen Emotionen. Ich habe versucht, die Wirklichkeit zu erfassen, die Lebenswirklichkeit und nicht meine Gefühle. Und deshalb habe ich diesen Punkt so genannt. Wie beurteilt Gott unsere Lebenswirklichkeit? Es kann nämlich sein, dass die Situation, wie wir sie empfinden, und die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht, ganz stark voneinander abweichen. Wir verknüpfen das, was wir von Jakobus hier lesen oder was wir mit Bernd erlebt haben, zuallererst mit Tod. Gott verknüpft das zuallererst mit Leben. Für uns bedeutet das Erlebte und das, was wir von Jakobus hier lesen, Leid, Schmerz, Unklarheit. Bei Gott ist es das Ende von Leid, Schmerz und Unklarheit. Wir glauben, da ist irgendwas schiefgegangen. Für Gott ist der Plan haargenau aufgegangen. Wir glauben, einen Menschen verloren zu haben. Gott freut sich darüber, einen Menschen gewonnen zu haben. Für uns ist es das Ende und für Gott ist es der Anfang. Diese Tatsachen zeigen, wie weit unser Denken von Gottes Denken entfernt ist. Aber diese Gedanken verraten uns auch. Sie zeigen, was wir wirklich glauben. Sie zeigen den Spannungsbogen von dem, was wir bekennen, angeblich zu glauben, und von dem, was in der Realität wirklich da ist. Sie geben Auskunft über unser Wertesystem. Welche Rolle göttliche und geistliche Wahrheiten wirklich in unserem Leben haben. Welche Wahrheiten in uns wurzeln und welche nicht. Und jetzt schauen wir uns dazu im Vergleich mal den Petrus an. Da sagen wir doch, okay, das ist nicht schön, aber der ist doch noch am Leben. Das vergeht doch wieder. Irgendwann wird Herodes den auch wieder freilassen. Wenn er dem an die Gurgel gewollt hätte, hätte er ihn längst umgebracht. Das wird schon wieder. Sieht Gott das auch so? Ich habe die Gefangenschaft des Petrus und die Hinrichtung des Jakobus lange nebeneinander gehalten und betrachtet. Nebeneinander betrachtet. Und bin zu dem Schluss gekommen, daraus einen Wesenszug Gottes erkennen zu können. Es kann sein, dass ich mich irre, aber je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, auf der Fährte eines Wesenszuges Gottes zu sein. Gott hat keine Mühe damit, wenn einer von uns früher oder später hier das Zeitliche segnet und sein Leben in Ewigkeit weiterführt. Gott setzt ganz offensichtlich nichts oder nicht viel daran, das zu verhindern, weil es nicht zu verhindern ist. Er hat uns ja das Leben in Ewigkeit hier gegeben, damit wir es irgendwann einmal nach unserem Abschied hier bei ihm weiterführen. Weil es in der Wirklichkeit, in der Summe aus sichtbarer und unsichtbarer Welt bei Gott keinen Unterschied macht, ob wir das Leben hier oder bei ihm verbringen. Deshalb sagt Paulus in Römer 14 auch, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind beim Herrn. Aber, und jetzt kommt das große Aber dieser Geschichte, es ist für Gott unerträglich mit anzusehen, wenn wir unser Leben in Gefangenschaft verbringen. Das ist für Gott kaum auszuhalten. Und er setzt alles, aber auch alles, was in seiner Kraft und Macht steht, daran, um den Zustand unserer Gefangenschaft oder der Gefangenschaft des Petrus zu beenden. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Das fing an bei Israel, die in ägyptischer Gefangenschaft leben und Gott sie mit aller Macht dort herausgeholt hat. Lest das mal durch. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft. Und das tat er bei mir. Und ich hoffe und wünsche mir, dass er das auch bei dir tat oder tut. Er hat Himmel und Hölle in Bewegung versetzt, um uns von der Gefangenschaft der Sünde frei zu machen. Es ist sein ausdrücklicher Wunsch und Plan und Wille, dass wir aus der Gefangenschaft herausgeführt werden. Galater 5 sagt, zur Freiheit hat euch Christus berufen. Verstehen wir das? Das ist nicht so nach dem Motto, na, wäre schön, wenn's so wäre. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Bestimmung. Darüber hinaus gibt es keine. Jede andere Lebensform ist am eigentlichen Ziel vorbeigelebt, an der eigentlichen Berufung vorbei. Deshalb ist es für Gott so unerträglich, uns in Gefangenschaft zu erleben. Und ihr Lieben, unsere Gefangenschaften, die sind so vielfältig wie das Leben. Gefangen vom Geld, vom Haus, vom Auto, vom Alkohol, vom Handy, vom Wunsch nach Karriere, von der Arbeit, vom Geltungsdrang, von der Kontrollsucht, von der Gesetzlichkeit, vom Sex, von Tabletten, von dem, was andere über uns sagen, gefangen von Angst, gefangen von Traurigkeit, von Pornografie, von Menschenfurcht und. Könnten jetzt vielleicht noch ein Zeugnisteil hinten ranhängen, wo jeder so seine Gefangenschaften mal preisgibt. Und für Gott ist es unerträglich, uns in und mit alledem zu sehen. Wir kommen nicht dazu, unsere Berufung zu leben, weil wir gefangen sind. Und Gott hat nur den einen einzigen Wunsch und Willen, uns da rauszuholen. Und wir, was sagen wir dazu? Na, das, was wir auch bei Petrus gesagt haben. Okay, das ist nicht schön, aber wir sind doch noch am Leben. Und genau das sind wir als Gefangene in den Augen Gottes nicht mehr. Wenn wir gefangen sind und unsere Berufung nicht leben können, dann existieren wir in den Augen Gottes zwar noch, aber wir leben schon lange nicht mehr. In Gottes Augen sind wir das berühmte Huhn, welches mit abgeschlagenem Kopf über den Hof rennt, um irgendwann im nächsten Moment tot umzufallen. Nach Gefangenschaft kommt Tod, wenn uns keiner dort rausholt. Die gute Nachricht, Gott will uns da rausholen. So wie er Petrus herausgeholt hat. Habt ihr gut zugehört bei der Geschichte? Das ist ja wie ein Krimi. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott führt in die Freiheit. Habt ihr noch das im Ohr, was Markus gerade erzählt hat? Wie viele Versuche hast du denn schon gestartet, aus deiner Gefangenschaft zu entkommen? Am Mittwoch telefonierte ich mit einer Frau und wir kamen von einem Thema auf das andere. Es ging auch um Gemeinde und um unser Christsein und um unser tägliches Bemühen. Und dann sagte sie das auch noch so, naja, Jörg, wir werden uns weiter als Christen täglich bemühen müssen. Sag ich, was müssen wir? Uns bemühen? Hat sich von den Kindern oder als ihr Kinder wart, sich irgendeiner von uns darum bemüht, ein bisschen mehr Kind zu sein? Ein bisschen mehr Kind der Eltern zu sein? Nach dem Motto, oh, meine Eltern beachten mich gar nicht mehr als Kind. Ich muss mich wohl ein bisschen mehr bemühen, dass ich als solches wahrgenommen werde. Gott führt in die Freiheit. Das ist sein Werk an uns. Alle Selbstbefreiungsversuche, wo wir uns an den Schopf fassen und uns dort herausholen wollen aus unseren Gefangenschaften, die schlagen fehl. Ich hatte vor vielen Jahren eine Arbeitsstelle, die mir großen Spaß gemacht hat. Und weil die mir so viel Spaß gemacht hat, war es für meinen Arbeitgeber relativ leicht, mir einen 12 bis 14, manchmal auch 16 bis 18-stündigen Arbeitstag aufzubrummen. Und das nicht 5 Tage die Woche, sondern auch noch 6 Tage die Woche. Und ich hatte zum Glück, das war schon so eine Gottesfügung, dass ich vom ersten Tag an gesagt habe, du, aber Sonntag wird nichts. Sonntag, und hätte ich die Reißleine nicht gleich gezogen, dann hätte er wohl auch noch den Sonntag mit verplant für mich. Und das Schlimme war, das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir großen Spaß gemacht, diese Arbeit. Auch in diesem Umfang. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich das Ende vom Hauskreis nie mehr miterlebt habe, weil ich da bereits geschlafen habe. Und am Sonntag, den Tag, den ich mir freigehalten habe, da habe ich gerade noch so den Gottesdienst mitgekriegt. Aber nach dem Gottesdienst lag ich den Rest des Sonntages auf dem Sofa, habe geschlafen, mein Schlafdefizit von der Woche versucht irgendwie zu kompensieren. Die Kinder, die konnten bei uns nicht mehr durchs Wohnzimmer, die mussten immer außenrum durch den Flur in ihre Zimmer, um mich nicht zu stören. Ich war also für Familie nicht mehr erreichbar, für die Frau nicht, für die Kinder nicht, für meinen Gott nicht mehr erreichbar. Und irgendwann, als ich mal wieder so im Hauskreis aufwachte, da stellte ich fest, wie das alles mich gefangen nimmt. Und ich mich dabei wohlgefühlt habe. Ich es mir hübsch gemacht habe in meinem Gefängnis. So ein paar Bilder von meinen Lieben aufgehangen und mir so ein Eckchen für stille Zeit freigehalten habe. Alles so ein bisschen einsortiert. Ich stellte fest, das kann nicht das sein, was Gott will. Und ich habe auch überhaupt keinen Ansatzpunkt gesehen, wie ich da rauskommen sollte. Ich war junger Familienvater, ich brauche einen Job. Und dieser Job versprach mir alles das, was ich in dem Moment brauchte, nämlich Geld und eine gute Zukunft und Freude in der Arbeit. Und ich habe das Ganze Gott gesagt. Ich habe gesagt, Gott, du siehst diese komische Situation. Ich habe Freude an etwas, von dem ich weiß, ich dürfte oder sollte mich eigentlich nicht drüber freuen. Irgendwie nimmt mich das gefangen, aber ich fühle mich da so wohl. Ich habe gesagt, Gott, teil mir doch bitte mit, wie du darüber denkst und nimm das, was jetzt dran ist, bitte selber in die Hand. Das hätte ich besser nicht tun sollen. Das habe ich dann 14 Tage später gewusst, als ich meine fristlose Kündigung in der Hand hatte. Mit einmal saß ich da, befreit und wusste mit der Freiheit kaum etwas anzufangen. Ich trauerte dem Gefängnis nach. Und ich wusste aber sofort in diesem Moment, wie Petrus, dass es der Engel des Herrn war, der mich da herausgeführt hat. Ich weiß nicht, in welcher Gefangenschaft du gerade steckst. Wenn dich irgendetwas im Leben gefangen nimmt, dann vertraue auf den Engel des Herrn, auf den Heiligen Geist. Und ich bin mir sicher, ich kenne meinen Gott. Er wird es dir in diesem Moment oder später so deutlich vor Augen führen, dass es keinen Zweifel darüber für dich gibt, dass du gemeint bist, dass es sich um deine Gefangenschaft handelt, dass es dein Knast ist, aus dem er dich heute herausführen möchte. Du brauchst nichts zu machen, du brauchst keine Ketten zerreißen, du musst nicht mit den Wachen kämpfen, du musst keine Gitter und Tore zerstören. Nur aufwachen und dem Engeln Gottes folgen. Ich habe vor 2 Wochen hier zu den jungen Leuten im Input über die Gnade gesprochen und genau über das herausgeführt werden aus dem eigenen Gefängnis. Gnade ist genau das. Und dann, wenn unser Leben scheitert, dann nicht, weil alles so ungerecht ist in dieser Welt oder weil alle anderen so schlau sind und ich so blöd, weil alle anderen die besseren Karten wieder mal gekriegt haben und ich nicht. Nein, wenn dein Leben scheitert, dann nur daran, dass du dich nicht hast herausführen lassen. Du hast die Gnade, das Geschenk der Freiheit nicht angenommen. Du hast den Weckruf des Engels Gottes nicht ernst genommen. Du hast weiter geschlafen. Du bist nicht aufgestanden. Du hast so viele Fragen zu den Ketten, zu den Wachen und zu den Toren des Gefängnisses gehabt, dass du dich dahinter verschanzt hast und die Freiheit verpasstest. Komm mal raus. Komm endlich raus. Stell dich heute der Realität Gottes und bekenne deine Gefangenschaft. Du musst nicht wissen, wie das draußen weitergeht. Auch wenn es da viele Fragen gibt. Bete darüber und bitte Gott, dass er dich herausführt. Apropos beten, und damit sind wir am dritten und letzten Punkt der Predigt. Der Ort, wo sich die Gemeinde befinden soll, solange auch nur ein einziger von ihr sich noch in Gefangenschaft befindet, ihr Lieben, das ist das Gebet. Die Gemeinde, so steht es hier in diesem Text, hörte nicht auf zu beten für Petrus. Ich wiederhole diesen dritten Punkt nochmal, weil er etwas länger ist. Der Ort, wo sich Gemeinde befinden soll, solange sich auch nur ein einziger von ihr noch in Gefangenschaft befindet, ist das Gebet. Weißt du um Dinge, die andere in deiner Gemeinde daran hindert, ihre Berufung zu leben? Ihre Freiheit zu erlangen? Betest du dafür? Betest du überhaupt für Menschen in deiner Gemeinde? Bist du dir deiner Verantwortung bewusst, dass dein Gebet ein Schlüssel für ein Tor zur Freiheit sein könnte, durch das ein anderer gehen muss, der bislang noch hinter Gittern steckt? Lieben Gott hat die Schlüssel der Freiheit auch teilweise in unsere Hände gelegt, durch das Gebet. Deswegen halte ich diesen Zeugnisteil, den wir heute auch wieder hatten in der Gemeinde, für so lebenswichtig. Das ist für mich immer so wie der Frühstückstisch der Familie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder war. Der Frühstückstisch, das war so der einzigste Ort, wo wir am Tag alle sechs immer zusammengesessen haben, als unsere Kinder noch zu Hause waren. Und da wurde alles das besprochen, so das Wichtige und vor allen Dingen auch das Unwichtige. Aber da wurde das besprochen, was nötig war, um zu wissen, was den anderen gerade bewegt. Da kommt alles das zur Sprache, was uns ausmacht, was uns interessiert oder was uns vielleicht gerade überhaupt nicht interessiert. Da wird alles das erzählt, was niemand sonst außer uns als Gemeinde etwas angeht. Und deshalb mache ich immer Mut, in diesem Zeugnisteil auch nicht nur Zeugnis abzulegen, wo uns was gelungen ist, wo wir Jesus erlebt haben, wo er unsere Gebete erhört hat, sondern vielleicht auch mal zu sagen, ich bete schon so lange, ihr Lieben, und da ist nichts passiert. Ich habe gehofft, ich breche durch zur Freude in Jesus und ich merke, wie die Traurigkeit immer mehr nach mir greift. Ich habe gedacht, alles wird besser und stell fest, es wird alles schlechter. Wie wäre es denn mal damit? Wir machen mal eine Runde, wo wir uns die Dinge erzählen. Vielleicht ist da die Resonanz größer. als da, wo wir uns nur die tollen Geschichten erzählen. Damit wir wissen, wie es uns geht. Damit wir voneinander wissen, was uns gerade bewegt oder auch nicht bewegt. Alle Dinge gehören in diesen Zeugnisteil und auch in unsere Zeugnisse untereinander. Ihr Lieben, ich bitte euch darum, um eine Offenheit. Das geht nur durch Transparenz. Natürlich muss das gelernt sein. Und da gehört auch Vertrauen dazu. Der Zeugnisteil ist der Teil in der Gemeinde, wo wir uns miteinander freuen. Aber auch, wo wir miteinander weinen. Ich werde das nie vergessen, als Magdalena mal vor einiger Zeit hier vorne ein Zeugnis gegeben hat. Ich dachte immer, wer so schön ist und wer ein so liebes Mädel ist wie Magdalena, der muss aus Tip-Top-Verhältnissen kommen. Da muss alles glatt gelaufen sein. Da ging nichts schief. Fast zu beneiden. Dann war ich tief bewegt von dem, was ich da hörte. Das war alles so ganz anders als das, was ich mir so dachte. Seitdem sehe ich Magdalena mit völlig anderen Augen. Ich freue mich an ihr noch mehr als bisher. Und an den Dingen, die ich sonst vielleicht bei ihr für selbstverständlich gehalten hätte, für normal. Ein Kind aus gutem Haus. Und ich weiß ganz konkret, wofür ich beten kann, wenn ich an Magdalena denke. Wenn Paulus den Korinthern erklärt, dass wenn ein Glied leidet, dass dann alle Glieder leiden und wenn eins geehrt wird, dass sich dann alle anderen freuen, dann meint er genau das. Und ich muss auch gestehen, dass es mich tief traurig gemacht hat, als ich das erste Mal von Bernd Ungers Krankheit gehört habe. Das war wenige Wochen vor seinem Tod, obwohl er schon einige Monate krank war. Ich denke, warum weiß niemand was davon? Warum hört man so wenig davon? Warum wird das nicht transparenter unter uns weitergegeben, damit wir füreinander beten können? Und genauso traurig hat mich gemacht, dass ich, als er vor 14 Tagen am Samstag gestorben ist, am Sonntag darauf hier im Gottesdienst war und nichts davon mitgekriegt habe. Am Montag von meiner Nachbarin in Senftenberg erfahre ich, dass Bernd gestorben ist. Ihr Lieben, das geht nicht ums Tratschen, das geht nicht ums Quatschen. Es geht nicht darum, sich das Maul zu zerfetzen, was hier unter uns passiert. Es geht darum, zu leiden, wenn ein Glied leidet. Es geht darum, sich zu freuen, wenn ein Glied geehrt wird. Um nicht mehr, aber auch nicht um weniger. Christen der Gemeinde, in unserer Geschichte jedenfalls, die beteten ohne aufzuhören. Die wussten, was dran war. Die hatten kein Handy, die hatten keine E-Mail-Adresse, die hatten kein WhatsApp, aber die haben gebetet. Die sind ihrer Berufung nachgekommen, weil sie Gott zum Gebet freigesetzt hat. Der Einzige, der nicht mitgebetet hat, war der, der in Gefangenschaft war, Petrus. Schau mal in dein Leben, wie viel Zeit du fürs Gebet hast. Ich glaube, das kann man so als den Gradmesser sehen, wie frei wir wirklich sind. Wenn wir von allen anderen Dingen so gefangen sind, dass für das Gebet keine Zeit mehr ist, dann mache ich mir Sorgen um meine und um deine Berufung. Die Gemeinde Gemeinde in Jerusalem, sie betete ohne aufzuhören. Ihr Lieben, wenn es denn auch nur eine einzige Not noch in unserer Gemeinde gibt, wenn darin nur noch einer ist, der seine Gefangenschaft noch nicht verlassen hat, der seine unverhoffte Freiheit noch nicht angenommen hat, dann ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, dafür zu beten. Dann ist alles andere im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr der Rede wert. Das ist unsere Berufung. Dazu müssen wir frei sein. Und in genau diese Freiheit will Gott uns führen. Dann werden wir erleben, wie wir beten und werden erstaunt sein, dass Gott antwortet. Ich mache euch Mut. Nehmt diesen Text zu Hause oder in euren Hauskreisen noch einmal vor. Schaut da noch mal rein. Da sind so viele gute Gedanken und Hinweise drin, die unser Leben verändern wollen. Wie beurteilt Gott unsere und deine Lebenswirklichkeit? Macht euch bewusst, Gott führt uns in die Freiheit. Alle Selbstversuche werden scheitern. Und der Ort, wo sich Gemeinde befinden soll, solange auch nur ein einziger von ihr sich noch in Gefangenschaft befindet, ist das Gebet. Amen.